Repression im öffentlichen Raum, Wohnungslosigkeit in deutschen Großstädten und die neue Rolle des Staates im Faschismus. Für wohnungslose und obdachlose Menschen ist der öffentliche Raum, wie größere Plätze, Bibliotheken, Parks, Bahnhöfe und S-Bahn-Stationen, oft der einzige Rückzugsort und eine Möglichkeit sozialer Teilhabe. Doch genau dieser Raum wird zunehmend durch staatliche Repressionen kontrolliert, überwacht und eingeschränkt. Nicht mehr die freie Wohlfahrtspflege oder zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen kümmern sich um Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Der Staat oder private Sicherheitsfirmen nehmen das jetzt in die Hand. Die Kommunalwahlen in Dortmund haben gezeigt, dass der Dreiklang aus Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit nicht nur für den Wahlkampf geeignet scheint, sondern auch nach dem Wahlsieg des neuen Oberbürgermeisters Kaluti zum zentralen Thema seiner Legislatur geworden ist. Sicherheit muss in diesem Verständnis als gutbürgerliche Illusion verstanden werden, die durch repressive Maßnahmen von öffentlichen Instanzen wie der Polizei oder des kommunalen Ordnungsdienstes zustande kommt. Ähnlich wie in Dortmund lässt sich in vielen deutschen Großstädten derzeit eine Verschiebung beobachten. Wohnungslosigkeit wird nicht ausschließlich als sozialpolitisches Problem behandelt, also als Frage von Wohnraum, Armut, Gesundheit, Existenzsicherung und sozialer Unterstützung. Vielmehr geht es um den eben genannten Dreiklang, der sich in Kontrollen, Platzverweisen, Aufenthaltsverboten, Alkoholverbotszonen, Videoüberwachung oder der Regulierung des Bettelns zeigt. In den letzten Jahren haben sich erschreckende Kooperationen zwischen Polizei, Ordnungsdiensten, Sicherheitsunternehmen und Sozialarbeit entwickelt, die ganz sicher nicht von allen Akteuren gewünscht sind, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und ökonomischem Druck aber aufrechterhalten werden. Dortmund ist dafür aktuell ein besonders interessantes Beispiel. Seit 2023 arbeiten Stadtverwaltung und Polizei im Sonderstab Ordnung und Stadtleben zusammen. Die Stadt selbst spricht von einem Verhältnis von Prävention, Hilfe und Repression und ausdrücklich von einem erhöhten Kontrolldruck. Im Juli 2026 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, das Betteln im Umkreis von 5 Metern um Außengastronomien zu verbieten. Die Regelung gilt zunächst für ein Jahr. Damit wird eine Tätigkeit, die für manche Menschen eine existenzielle Einnahmequelle darstellt, aus bestimmten Bereichen des öffentlichen Raumes verdrängt. Und genau hier zeigt sich das Problem. Wenn Armut sichtbar wird, ist es nicht Ziel einer repressiven und menschenverachtenden Stadtpolitik, diese Armut strukturell zu bekämpfen. Wir haben mit Bastian Püttner, Redaktionsleiter bei Bodo e.V., über die ordnungspolitische Entwicklung in Dortmund in den letzten Jahren gesprochen.
Wir haben das Glück, dass wir in Dortmund eine diverse, eigentlich recht gut aufgestellte Trägerstruktur in der Wohnungslosenhilfe haben. Dazu gehören auch eine ganze Reihe Akteure, die durchaus auch öffentlich progressive Positionen vertreten. Es gibt eine inzwischen sehr gut funktionierende Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren. Das hat ja einen Grund. Der ist, glaube ich, in erster Linie darin zu suchen, dass die Verwaltung, also die Stadt Dortmund, durchaus seit vielen Jahren konfrontativ gegenüber diesen Trägern auftritt. Also einerseits hat sie das Feld der Wohnungslosenhilfe im Sozialamt jetzt nicht auf höchster Priorität liegen, politisch in der ewigen Zeit der SPD-Regierung war Wohnungslosenhilfe nie ein besonders spannendes Thema. Sieht man daran, dass es eigentlich seit Jahrzehnten Kritik an der zentralen Männernotschlafstelle gibt, wo wir jetzt aus unserer Praxis sagen, die schließt allein schon durch den Ruf, der ihr vorauseilt, einen relativ großen Teil der potenziellen Nutzer aus. In anderen Bereichen ist es auch so, dass man merkt, es gibt also einfach wenig Interesse, wenig Handlungsbereitschaft, auch wenig Kooperationsbereitschaft mit freien Trägern. Und auf der anderen Seite haben wir ein, traditionell robust agierendes Ordnungsamt gegenüber Drogengebraucherinnen, wohnungslosen Menschen, Menschen, die im öffentlichen Raum stören. Das ist keine aktuelle Entwicklung. Nur mal als einen Spot oder vielleicht zwei. Wir haben mit sehr viel Öffentlichkeit in den 10er Jahren es geschafft, dass die Stadt Dortmund aufgehört hat, Bußgelder für die schlichte Obdachlosigkeit zu verteilen. Es waren mehrere hundert Bußgelder pro Jahr für Menschen, die belangt wurden wegen des Fehlen eines überdachten Schlafplatzes, weil sie im öffentlichen Raum in der Stadt geschlafen haben, haben sie Bußgelder bekommen. Wir haben es abwenden können, dass sich Jobcenter-MitarbeiterInnen vor Bettler stellten, um dann zu messen oder zu schätzen, wie viel Geld ein Bettler in der Dortmunder Innenstadt einnimmt, um daraufhin Leistungen zu kürzen. Wo wir nur teilweise erfolgreich waren, war der Umgang mit den Corona-Beschränkungen. Die bilden für Dortmund, also jetzt für die Szene wohnungsloser Menschen, suchtkranker Menschen in der Innenstadt, wirklich einen harten Bruch. Wir hatten diese Situation, erster Lockdown, alle gehen brav nach Hause, die ohne Wohnung bleiben draußen und praktisch unmittelbar mit dann veränderter Rechtslage beginnt eine massive Sanktionierung. Also wir hatten eigentlich nur noch wohnungslose Menschen in der Stadt und für den Verstoß gegen die Kontaktbeschränkung. Eine wohnungslose Person fragt eine zweite wohnungslose Person, ob es irgendwo etwas zu essen gibt, kriegen beide ein 200-Euro Bußgeld. Manchen Personen summierte sich das auf mehrere tausend Euro. Das ist alles noch unter SPD-Oberbürgermeisterschaft und das hat glaube ich, zu auch weitgehend einer Einstellung von Kooperationsbereitschaft geführt bei den betroffenen Gruppen. Das merkte man dann daran, dass nach den Lockdowns, als sich die Innenstadt wieder füllte, weil Leute dann doch dringend wieder shoppen wollten, die Menschen, die sich sehr friedlich diesen verwaisten Raum genommen hatten, einfach nicht mehr gingen. Das heißt, wir haben eigentlich die Situation, dass Wohnungslose sich möglichst unsichtbar machen, möglichst wenig sich potenzieller Gewalt aussetzen wollen, möglichst wenig diese Scham spüren wollen, gesehen zu werden als in dieser schlechten Lage. Das änderte sich praktisch in diesen Covid-Jahren und hat dann jetzt zu so einer Repressionsspirale geführt, die auf der Seite der Unterlegenen auch mit relativ viel Trotz und ausgestellter Gleichgültigkeit geführt wird. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Das war hier nie ein guter Ort für die Wohnungslosenhilfe. Beziehungsweise wir als freie, nicht städtische Träger hatten immer den Eindruck, man muss hier sehr viel tun, um die Situation der Menschen zu verbessern, weil das kein Kernanliegen der Stadt ist. Und dann ist gleichzeitig der Repressionsdruck immer schon recht hoch gewesen. Das erreicht jetzt halt so neue Dimensionen, wenn man einen Oberbürgermeister hat, der praktisch seinen ganzen Wahlkampf mit diesem Repressionsversprechen geführt hat. Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit sollen dann eben auch umgesetzt werden. Und er jetzt quasi in den ersten Monaten seiner Amtszeit merkt, dass das natürlich nicht geht. So, und dann sorgt das für weitere Verhärtungen. Erstmal sorgt es für diesen konkreten Stress oder das Leid bei Betroffenen, die jetzt dauersanktioniert werden und von Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes, die den Eindruck haben, ihr Auftrag ist, die Innenstadt armenfrei zu machen und das natürlich auch mit viel Frust erleben, dass es nicht geht. Und gleichzeitig hat das natürlich auch die Auswirkung, dass ein Diskurs darum geführt wird, der dazu führt, dass dass marginalisierte Gruppen zumindest potenziell auch Opfer von Gewalt anderer Gruppen werden, weil man jetzt auf eine Art über Wohnungslose und Suchtkranke spricht, die eigentlich Tür und Tor öffnet für Gewalt gegen diese Gruppen. Das ist was durchaus auch besprochen, diskutiert wird innerhalb der Gruppen, in unseren Anlaufstellen, in unseren Tagesaufenthalten, dass die Leute merken, dass es hier so wahre tatsächliche Feindmarkierung durch den Chef der Verwaltung gibt. Und es gibt Leute, die das sehr beunruhigt. Gibt auch Leute, die weiterhin mit dem Trotz und so einer Form von Aufsässigkeit reagieren, die sie sich in diesen Covid-Jahren zugelegt haben.
Eine Vertreterin von Schlafen statt Strafen in Dortmund stellt die Initiative vor. Sie beschreibt die aktuelle Stadt- und parteipolitische Entwicklung in der Wohnungslosenhilfe.
Hi, ich bin Judith von Schlafen statt Strafen. Vielleicht zuerst einmal ein paar Worte zu uns. Wir kommen aus Dortmund und setzen uns in unserer Stadt dafür ein, dass obdachlose Menschen nicht mehr so würdelos behandelt werden, wie das momentan leider der Fall ist. Das machen wir über öffentliche Aktionen, wie beispielsweise Protestcamps oder Infostände. Wir versuchen aber auch, durch Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit mehr Bewusstsein für die Situation obdach- und wohnungsloser Menschen in den öffentlichen Diskurs zu tragen. Dadurch wollen wir Druck auf die Lokalpolitik ausüben und das Deutungsmonopol von obdachlosen, feindlich eingestellten Menschen und Gruppen ein bisschen durchbrechen. Wir kennen uns natürlich hauptsächlich mit der Situation in Dortmund aus. Aber aus vielen Gesprächen mit ErfahrungsexpertInnen und aktivistischen Gruppen aus anderen Städten wie Hamburg, Berlin, Essen und so weiter wissen wir, dass dieselben Probleme und Mechanismen überall existieren. Um die zu verstehen, muss man sich die ganz grundlegende Ursache bewusst machen. Armut und im Speziellen Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist eine ganz natürliche Konsequenz des Kapitalismus. Wo Menschen in ständiger Konkurrenz zueinander stehen und ausgebeutet werden, da gibt es ganz automatisch VerliererInnen, die dabei auf der Strecke bleiben und in prekären Situationen leben müssen. Obdach und Wohnungslosigkeit ist da nur die krasseste Ausprägung von. In der Lesart der kapitalistischen Gesellschaft sind diese Menschen dann selbst schuld, weil sie einfach sich nicht genug angestrengt haben und deshalb verdienen sie auch keine Empathie und Solidarität. Dieses zynische Narrativ verkennt aber natürlich die wahren Gründe für Obdachlosigkeit. Und dass es extrem schnell gehen kann, dass man auf der Straße landet. Das ist vielen gar nicht bewusst. Wenn man sich mit Menschen ohne eigene Wohnung über ihre Lebensgeschichte unterhält, dann hört man ganz oft ähnliche Gründe, die aber immer in individuellen Kombinationen und Ausprägungen vorkommen. Das sind dann oftmals Schicksalsschläge wie Todesfälle, Krankheit, Trennungen oder der Verlust der Lohnarbeit. Wer in solchen Situationen keine finanziellen Rücklagen hat und auch nur für eine kurze Zeit psychisch aus der Bahn fliegt, wird schneller aus der Wohnung gekündigt, als man vielleicht so denken würde. Da reichen oftmals wenige Monate und man steht ohne alles da. In den vergangenen Jahren beobachten wir immer mehr Zwangsräumungen in Dortmund, auch aus Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Letztes Jahr waren es 652 Zwangsräumungen, fast doppelt so viele wie 2 Jahre zuvor. Wenn man dann erst einmal wohnungslos ist, ist es extrem schwer, wieder ins System reinzufinden. Eine neue Wohnung zu finden oder auch einen Job ist in Größenordnungen schwieriger, wenn man keinen festen Wohnsitz hat. Über die letzten paar Jahre haben wir dann aber mehrere Entwicklungen in der öffentlichen Diskussion gesehen, auch weil wir und andere da ziemlich vehement gegen diese Narrative halten und es dann eben doch viele BürgerInnen mit Wohnungen gibt, die sich mit obdachlosen Menschen solidarisieren. Die Hetze gegen obdachlose Menschen verfängt zum Glück doch nicht so sehr, wie die sich das vorgestellt haben. Die neue Strategie des Cityrings und seiner politischen Verbündeten aus CDU, FDP und AfD ist es seitdem, nicht mehr gegen alle obdachlosen Menschen zu hetzen, sondern stattdessen gegen drogengebrauchende Menschen. Das lässt sich ziemlich gut beobachten, wenn man sich die Artikel in der Lokalzeitung der letzten 2 bis 3 Jahre anschaut. Dass es immer mehr einen Schwenk gab von obdachlose Menschen sind schuld an allem hin zu drogengebrauchende Menschen sind schuld an allem. Das funktioniert leider ziemlich gut. Da in der Dominanzgesellschaft das Narrativ sehr weit verbreitet ist, dass drogengebrauchende Menschen in ihrer Sucht selbst schuld sind und deshalb keine Empathie verdient haben. Und folgerichtig ist das neue Ziel von Cityring, CDU und AfD, drogengebrauchende Menschen aus der Innenstadt zu vertreiben, indem man die Präsenz und Aggressivität von Polizei, Ordnungsamt und privaten Sicherheitsdiensten immer weiter steigert. Ein aus deren Sicht schöner Nebeneffekt ist es dann, dass dadurch auch der Druck auf obdachlose Menschen noch weiter erhöht werden kann, ohne dass sich viel Widerstand in der allgemeinen Bevölkerung regt. Die öffentliche Debatte wurde dementsprechend so verändert, dass inzwischen gefühlt jeden Tag über angeblich aggressiv bettelnde, drogengebrauchende Menschen berichtet wird. Für aggressives Betteln gibt es übrigens bisher keine genaue juristische Definition. Das Dortmunder Ordnungsamt betrachtet Menschen sofort als aggressiv, sobald sie nicht komplett passiv und unterwürfig auf dem Boden sitzen, sondern auf Menschen zugehen, sie ansprechen, um Kleingeld bitten. Für aggressives Betteln gibt es dann Verwarngelder und im schlimmsten Fall Knast. Und da so viel undifferenziert und reißerisch darüber berichtet wird, gibt es leider so viel Rückhalt für dieses repressive Vorgehen, dass der CDU-Kandidat Alexander Kaluti, der das zum Hauptpunkt seines Wahlkampfs gemacht hat, letztes Jahr zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Unter Kaluti ist alles noch viel schlimmer geworden, als es davor schon war. Er hat direkt nach Amtsantritt die Innenstadt mit Ordnungsamt und Polizei geflutet. Das hat dazu geführt, dass für die Menschen dort der ohnehin schon extrem harte Alltag noch unerträglicher wurde. SozialarbeiterInnen konnten ihre Arbeit nicht mehr machen, da sie ihre KlientInnen nicht mehr an ihren Stammplätzen antreffen konnten, da diese ständig den Repressionen ausweichen mussten. Der Gesundheitszustand der Menschen hat sich teils dramatisch verschlechtert. Im letzten Winter sind mehrere Menschen in Dortmund auf der Straße gestorben, teils erfroren. Bei einer Person, Marlies, die einige von uns gut kannten, hat diese Repressionswelle sehr wahrscheinlich zu ihrem Tod beigetragen. Und das, während wir uns eigentlich Gedanken machen müssten, wie wir mit der zu erwartenden Welle an immer mehr obdachlosen Menschen, die als Resultat der menschenfeindlichen Politik der aktuellen Bundesregierung quasi unausweichlich ist, umgehen sollten, hält sich die Lokalpolitik mit Scheindebatten über den Standort des Drogenkonsumraums auf. Das KIK, der Drogenkonsumraum der AIDS-Hilfe, ist ein krasses Erfolgsprojekt. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Raum dort ist, wo auch die Szene ist, nämlich in der Innenstadt. Das passt aber natürlich den Konservativen und Rechtsextremen nicht. Und deshalb versuchen sie seit geraumer Zeit, den Raum an einen anderen Ort zu verlagern. Obwohl es für alle ExpertInnen klar ist, dass das nicht funktionieren wird und dann wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit und ohne medizinische Aufsicht konsumieren würden. Diese Debatte hält uns leider davon ab, viel wichtigere Debatten über Wohnraum und soziale Gerechtigkeit zu führen.
In Großstädten wie Dortmund, Hamburg und Köln berichten Initiativen und Sozialverbände von verschärften Maßnahmen gegen Obdachlose. Mehr Kontrollen, mehr Platzverweise, mehr ordnungsrechtliche Eingriffe. Was hier als sogenannte Sicherheitspolitik begründet wird, trifft vor allem diejenigen, die nicht zur gutbürgerlichen Mitte passen oder einem vermeintlichen Bild von sogenannter Normalität entsprechen. Aber diese Entwicklung ist nicht neu und sie ist auch kein rein lokales Phänomen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, der Umgang mit Armut war historisch auch immer ein Gradmesser für gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen von Klasse und Normalität. Heute im Neoliberalismus wird deutlich, wie sehr Obdachlosenfeindlichkeit im Sozialdarwinismus wurzelt. Wohnungslose werden entlang den Logiken einer Verwertungsmaxime als Druckmittel eingesetzt, um ArbeiterInnen gefügig zu halten und Wohnungslose gleichzeitig als nutzlos und minderwertig abzuwerten. Der spanische Humanist Juan Luis Vives unterschied zwischen würdigen und unwürdigen Armen. Damit meint er die selbst und die unverschuldeten Armut und Obdachlosigkeit geratenen Menschen und führte damit die individuelle Lebenslage in eine bis heute bestehende Form sozialer Kategorisierung und Kontrolle ein. Thomas von Aquin hat Armut und Obdachlosigkeit von Menschen schon im 13. Jahrhundert als gottgewolltes, strukturschaffendes Element der sozialen Ordnung legitimiert. Bis heute sind strukturierende Elemente auch durch Vorstellungen und Erwartungen an Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, als Ordnungslogiken im Kapitalismus vorhanden. Von St. Martin, der seinen halben Mantel als Ablasshandlung verschenkte, bis zu Instagram-Reels, in denen Geld oder Lebensmittel an wohnungslose Menschen auf der Straße gegeben werden, steht die Aufwertung der eigenen Person im Vordergrund. Ebenso verhält es sich in der Grenzziehung im Falle von deutschen und migrantisierten Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Während erstere nicht immer, aber oftmals noch als bekannte Gesichter bezeichnet werden, die einfach nur verdammt viel Pech hatten und denen Mitgefühl entgegengebracht wird, werden letztere kriminalisiert und erfahren multiple Diskriminierungen, die durch intersektionale Verflechtungen wie Ableism, Misogynie, Rassismus und Klassismus verstärkt werden. Verbale und physische Gewalt beginnt oft mit der Entmenschlichung der Betroffenen. Obdachlose werden systematisch stigmatisiert und ausgegrenzt oder sogar der Stadt verwiesen, wie dies in Kopenhagen oder Paris der Fall ist, wo die Menschen abends mit Bussen eingesammelt und an die Stadtgrenzen gebracht werden. Ein fluider Übergang von Diskriminierung zu behördlichen Schikanen, die darauf abzielen, Wohnungslose aus dem Stadtbild zu verdrängen.
Probleme machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an unsere Regeln halten. Viele von diesen bestimmen auch das öffentliche Bild in unseren Städten. Deshalb haben mittlerweile so viele Menschen in Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union, das gilt nicht nur für Deutschland, einfach Angst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen.
Die Stadtbilddebatte. Merz erklärte, dass die Straßen, Geschäfte und Menschen, insbesondere im Umfeld von Bahnhöfen, durch Zuwanderung geprägt seien und dies ein Problem im Stadtbild darstelle. Er weicht an diesem Punkt einer Diskussion um sterbende Innenstädte und Armut aus, indem er rassistische Stereotype raushaut. Da sind wir wieder bei der Grenzziehung. Neben struktureller Gewalt durch repressive Maßnahmen wie Vertreibung, menschenfeindliche Architektur in den Innenstädten, etwa Sitzbänke mit Armlehnen in der Mitte, sodass Menschen sich nicht darauf hinlegen können, oder Spikes, die Sitzen auf dem Boden unmöglich machen, kommt es auch zu körperlicher Gewalt gegen Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Die Gewalt reicht von Beschimpfungen über die Zerstörung von Habseligkeiten bis hin zu Brandanschlägen und Morden. Eine aktuelle Anfrage der Linken im Bundestag zeigt, dass Straftaten gegen Obdachlose in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 17% gestiegen sind. Untersuchungen der Amadeo-Antonio-Stiftung belegen, dass solche Angriffe meist von rechtsextremen Motiven getrieben sind. Die aktuellen Zahlen des Bundes weisen 2.663 Opfer von Gewalt aus, bei denen es sich um von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen handelt. Aber gerade diese Personengruppe ist durch strukturelle Gewalt, zum Beispiel durch die Polizei, betroffen. Das heißt, wohnungslose Menschen wenden sich oftmals nicht an die Polizei, wenn sie Gewalt durch andere Menschen erfahren. Eine Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass innerhalb der Polizei Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen weiter verbreitet sind als in anderen Bevölkerungsgruppen. Ein Hinweis darauf, dass Diskriminierung auch innerhalb staatlicher Institutionen existiert. Solche Einstellungen können dazu beitragen, dass Sicherheitsmaßnahmen gegenüber wohnungslosen Menschen weniger hinterfragt werden und auch repressive Praktiken gesellschaftliche Akzeptanz finden. Das System der Unterdrückung und Repression von wohnungslosen Menschen weist aus soziologischer Sicht klare Parallelen zu autoritären Denkmustern auf. Faschistische und rechtsextreme Weltanschauungen teilen das sozialdarwinistische Prinzip des Stärkeren, bei dem der Schwache als Störfaktor für die Volksgemeinschaft oder das Wirtschaftswachstum gilt. In faschismustheoretischen Ansätzen wird genau diese Verschiebung beschrieben. Der Historiker Robert Paxton etwa versteht Faschismus nicht nur als historische Episode, sondern als Prozess. Faschismus beginnt dort, wo gesellschaftliche Krisen mit autoritären Mitteln beantwortet werden. Und wo bestimmte Gruppen systematisch ausgegrenzt werden, um eine vermeintliche Ordnung wiederherzustellen. Auch Wilhelm Reich betonte, dass autoritäre Politik oft an alltäglichen Ängsten und Unsicherheiten anknüpft und diese in den Wunsch nach Kontrolle übersetzt.
Ja, vielleicht ein bisschen unerwartete Position dazu. Ich glaube, das wirklich über allem stehende Thema ist erstmal, Leute erleben Verunsicherung auf ganz viele Arten und eine Unzufriedenheit und das, ne, und so Niedergangsvermutungen. Meist betreffen die so wirkmächtige Akteure in unseren Städten noch gar nicht, ja, also von wie auch immer wirtschaftlichem Niedergang sind im Moment Leistungsbezieherinnen betroffen und so, denen man jetzt mal präventiv weiterhin das Geld zusammenkürzt. Ich glaube aber, dass große Teile auch so einer bürgerlichen Mitte so Abstiegserwartungen mit sich rumschleppen. Die sorgen für Frust und man muss das irgendwie außergehen und das in Form von einfachen Lösungen. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich an der Stelle nur der Rahmen. Was ich spannend finde in Bezug auf Sicherheits- und Ordnungsversprechen, also vielleicht dazu nochmal in Klammern die Versicherheitlichung, also das heißt, die Vorstellung, dass soziale Probleme eigentlich Sicherheitsprobleme sind, ist was wir ja flächendeckend und wahrscheinlich auch global erleben. Wir erleben in Dortmund vor allen Dingen, dass es dagegen gar keine Opposition mehr gibt. Also es gibt jetzt quasi gegen ein Sicherheitsdenken, das also Sicherheit ja auch sehr selektiv meint, niemand möchte Obdachlose schützen. Das sind die tatsächlichen Opfer von Gewalt. Ja, auch Szene interner Gewalt. Niemand greift Menschen an, die einkaufen. Trotzdem wird diese Vorstellung erzeugt, dass Armut in der Stadt ein Sicherheitsproblem für die dann eine imaginierte Ich-Gruppe ist. Also wir Bürgerlichen, wie auch immer, sind jetzt in Gefahr, weil wir Armut sehen. Das schafft den schönen Nebeneffekt, dass sich Armut jetzt plötzlich wegpolicen lässt, statt sie irgendwie tatsächlich zu bekämpfen. Bekämpfung von Armut ist furchtbar teuer. Das, wofür rechte / neoliberale / Rechtspopulisten überhaupt nur bereit sind, Geld als Staat auszugeben, ist halt Polizei oder Ordnungsbehörden. Das heißt, es ist jetzt erstmal ein relativ breit zu beobachtender Zug aus unserer Sicht, dass man sagt, okay, wir ignorieren die offensichtliche Situation, dass wir einfach eine vierstellige Zahl von Menschen ohne Wohnung haben und die bräuchten eigentlich Wohnung, aber Wohnungen sind ja jetzt blöd teuer. Also können wir die doch irgendwie gucken, ob wir deren Problem, Wohnungslosigkeit, daraus folgend Suchterkrankung, Verwahrlosung, Krankheiten, alles Mögliche, psychische Erkrankung, sehr viel, als Folge von Wohnungslosigkeit, dann schauen wir doch, dass wir das polizeilich bearbeiten. Das ist irrwitzig, aber relativ weit verbreitet. In Bezug auf die auf jetzt anstehende Wahlen und die AfD finde ich halt besonders interessant, dass das, was man damit macht, Also es gibt so die Vorstellung in bürgerlicher Politik, dass man Lösungen anbieten muss im Sinne von Versprechen und das auch mit einer gewissen Härte und Robustheit, und das geht auch weit ins linksliberale Lager hinein, dass man sagt, so, wir müssen Stärke zeigen und Handlungsfähigkeit zeigen, damit wir nicht unsere WählerInnen verlieren an zum Beispiel die AfD. Aus unserer Sicht und jetzt im Hinblick wirklich mit dem Blick auf so eine ordnungsrechtliche Debatte in der Stadt ist es total spannend, dass man damit eine Vorstellung erst etabliert, die vollständig unrealistisch ist. Wenn ich als Oberbürgermeister, als Ordnungsdezernent, als, weiß ich nicht, bürgerliche Presse die Vorstellung kultiviere, dass Betteln als eine Handlung von Menschen, die jetzt einfach so den niedrigschwelligsten Weg suchen, naja, irgendwie zu nötigem Geld zu kommen, dass man Betteln verschwinden lassen kann durch Repression, dann führt das zu einer furchtbaren Enttäuschung. Also im Fußball würde man das Manndeckung nennen, was nötig ist. Eigentlich brauche ich eine Person, die neben jeder bettelnden Person steht, die Exekutivrechte hat und jede Handlung, die aussieht wie Betteln, unterbindet. Das wird ja selbst in Polizeistaaten nicht möglich sein. Das Problem ist also, wir etablieren zuerst in diesen Diskursen ein Versprechen, das wir dann offensichtlich nicht halten. Also haben wir den Teppich ausgerollt für die AfD, die sagt, naja, sie müssen das Original wählen. Und das ist was wir natürlich in allen möglichen Politikfeldern genauso sehen. Wir haben das jetzt hier vor der Nase. Also statt zu sagen, okay, wir haben neue Substanzen, wir haben Suchtproblematiken, die dir die Situation verändert haben. Wir haben ein Riesenproblem von Obdachlosigkeit, weil wir die gar nicht beenden mehr seit Jahren, sondern es kommen immer nur neue Leute dazu. Leute finden gar nicht zurück, was eigentlich die Idee ist auch von Wohnungslosenhilfe. Also haben wir so eine Zahl von Menschen, die immer sichtbarer, immer kränker wird und auch immer suchtkranker. Und die betteln, naja, und dann machen wir diese Vorstellung auf, das kriegen wir weg. Und das ist Quatsch. Also so nicht und nie vollständig. Und das ist, glaube ich, das, was man sich hier gerade anguckt, dass eine besonders martialisch auftretende Ordnungspolitik eigentlich nur den Teppich ausrollt. Nur klar macht, okay, wir verhärten den Diskurs, wir schleifen diese ganzen moralischen Tabus, um dann zu unterliegen gegen die Leute, die dann zu Recht sagen, ihr schafft ja nicht, was ihr uns versprochen habt.
Heute zeigt sich diese Logik in vielen Großstädten. Statt mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder Hilfesysteme auszubauen, setzen Kommunen verstärkt auf ordnungspolitische Maßnahmen, wie Aufenthaltsbeschränkungen, Platzverweise und verstärkte Polizeipräsenz. Was folgt, ist eine Politik der Verdrängung, und diese Politik findet nicht im luftleeren Raum statt. Rechtspopulistische und extrem rechte Parteien gewinnen an Einfluss, insbesondere auf kommunaler Ebene. Die AfD erzielt in vielen Städten hohe Wahlergebnisse und setzt in ihrer Rhetorik häufig auf ein Narrativ von Ordnung, Sicherheit und der Abgrenzung gegenüber sogenannten Störfaktoren. CDU und andere liberal-konservative Parteien in den Kommunen übernehmen als Steigbügelhalter der extremen Rechten das Narrativ der Law-and-Order-Politik. Schon in den 1990er Jahren wurde Stimmung gegen wohnungslose Menschen, zum Beispiel durch die neoliberale Schill-Partei, gemacht. Aktuell erleben wir aber eine neue Entwicklung. Seit geraumer Zeit werden Wohlfahrtsverbände und zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine aus der Wohnungslosenhilfe zurückgedrängt. Galten diese bereits schon lange als ein sozialarbeiterischer Räumdienst, der aber immerhin noch karitative Zwecke verfolgt, ist es nun der Staat, der ordnungspolitisch repressive Maßnahmen ergreift. Wir haben mit Dirk Hauer gesprochen, der als ehemaliger Bereichsleiter des Diakonischen Werks viele Jahre unter anderem auch für die Wohnungslosenhilfe für den Bezirk Hamburg-Mitte zuständig war.
Warum jetzt im Bezirk Mitte ausgerechnet der Switch zu staatlichen Trägern bei der Straßensozialarbeit? Ich glaube, dass das zwei Gründe hat, die sehr eng miteinander zu tun haben. Zum einen muss man sehen, dass die neue Politik, will ich das mal sagen, obwohl sie so neu gar nicht ist, am Hauptbahnhof Mitte 23 eingesetzt hat, also im Vorfeld der Hamburger Bürgerschaftswahlen. Und ähnlich wie Ende der 90er Jahre ist auch jetzt Law and Order in Hamburg vor allen Dingen nicht nur ein Labour-Issue, sondern auch ein Bürgermeister-Issue. Das heißt, die Senatskanzlei und der Bürgermeister haben, wenn man so will, die Sozialbehörde als Akteur entmachtet und das Heft des Handelns an sich gezogen. Der zweite Grund, der damit zusammenhängt, ist, dass die Straßensozialarbeit im Bezirk Mitte in der Vergangenheit eine sehr kritische Stimme war. Also die Kolleginnen vor Ort haben sich immer wieder auch öffentlich die Politik von staatlichen Trägern, von Polizei etc. pp. Kritisiert. Und da muss man das ganz klar sagen, so würde ich es interpretieren, der Entzug der Straßensozialarbeit im Bezirk Mitte von dem freien Träger, der Diakonie in diesem Falle hin zum Bezirk, ist im Prinzip eine politische Abstrafung. Es ging hier darum, eine kritische Stimme, auch eine kritische öffentliche Stimmung schlicht mundtot zu machen.
Rund um den Hamburger Hauptbahnhof und im Stadtteil St. Georg wird die Strategie von Sicherheit, Sauberkeit und Stadtverträglichkeit seit Jahren ausgeweitet, zuletzt vor ein paar Monaten. Der Hamburger Senat bezeichnet die Maßnahmen als Aktionsplan für den öffentlichen Raum. Zur Strategie gehören erhöhte Polizeipräsenz, Videoüberwachung, Waffen- und Alkoholkonsumverbote sowie die sogenannte Quattro-Streife aus Bundespolizei, Polizei, DB-Sicherheit und Hochbahnwache. Seit dem 1. August gilt das Alkoholkonsumverbot nicht mehr nur unmittelbar vor dem Hauptbahnhof, sondern auch in anderen Bereichen wie dem Hansaplatz, dem oberen Steindamm oder ZOB. Gleichzeitig wurde die polizeiliche Präsenz ausgeweitet. Die Dimension ist erheblich. Im ersten Halbjahr 2026 wurden nach Angaben der Hamburger Innenbehörde mehr als 33.000 Personen überprüft und 1.000 Aufenthaltsverbote und Platzverweise ausgesprochen. Außerdem wurde die Zahl der KI-gestützten Kameras am Hachmannplatz und Hansaplatz von 16 auf 28 erhöht. Eine besonders bemerkenswerte Maßnahme ist die sogenannte Weckstreife. Ihr Ziel besteht darin, schlafende Menschen in Hauseingängen frühmorgens zu wecken, bevor AnwohnerInnen das Haus verlassen. Soziale Initiativen und die Wohlfahrtspflege sprechen von einer systematischen Verdrängung von wohnungslosen Menschen, als auch der gemeinnützigen StreetworkerInnen rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Im Interview erläutert Dirk Hauer uns die Neujustierung der Wohlfahrtspflege als auch der staatlichen Rolle und ihrer Aufgaben in Hamburg.
Naja, auch in Hamburg ist die freie Wohlfahrtspflege, also das Verhältnis der freien Wohlfahrtspflege zum Staat, natürlich, hätte ich jetzt fast gesagt, ein grundsätzlich partnerschaftliches Verhältnis und nicht ein kritisch kontroverses. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die freien Träger nicht zuletzt am Tropf der öffentlichen Mittel hängen und damit grundsätzlich erpressbar sind. Allerdings, das weiß ich jetzt nicht, wie das in anderen Städten ist, allerdings ist es so, dass in Hamburg die Träger und ihre Verbände ihre sozialanwaltschaftliche Funktion im Bereich der Wohnungslosenhilfe traditionell vergleichsweise offensiv vertreten haben. Ich sag mal so, für den Bereich, den ich überblicken kann und den ich auch verantwortet habe, kann ich sagen, Repression gegen Obdachlose, gegen Bettlerinnen und Bettler, die Verwandlung der Sozialpolitik in diesem Bereich zur Elendsverwaltung, ist immer wieder auch scharf öffentlich kritisiert worden. Insbesondere auch die Repressionen und die Entrechtung von nichtdeutschen Obdachlosen, insbesondere von obdachlosen Menschen aus den EU-Staaten Südosteuropas. Also hier gibt es in Hamburg eine gewisse, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, eine sehr ausgeprägte oppositionelle Haltung der freien Träger der Wohlfahrtspflege und ihrer Verbände gegenüber staatlichen Politiken. Die jetzige Situation würde ich so einschätzen, dass die Gesprächsformate, Diskussionsrunden, Dialogformate, die es über all die Jahre, Jahrzehnte zwischen der Verwaltung und der freien Berufsverkehr gegeben hat, dass es die natürlich immer noch gibt. Sie sind nicht abgeschafft, aber sie sind von Seiten der Verwaltung zunehmend sinnentleert worden, so will ich es mal sagen. Also man redet, man bildet Arbeitsgruppen, man entwickelt Vorschläge und so weiter und so fort. Und am Schluss wird doch gemacht, was Behörde schon immer wollte. Das ist in der Tendenz nicht neu, aber zurzeit, ich würde sagen, seit den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren geradezu offensichtlich. Die Stadt hat insofern den Dialog mit der freien Wohlfahrtspflege aufgekündigt, als sie, sag ich mal, nicht mehr wirklich daran interessiert ist, kritische Stimmen aufzunehmen, zu vernünftigen Lösungsvorschlägen zu kommen, sondern sie macht ihr Ding.
Die Stadt Köln verfügt über ein vergleichsweise ausdifferenziertes Hilfesystem und hat mit dem Kölner Konzept zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit ein gesamtstädtisches Rahmenkonzept entwickelt, das ausdrücklich Prävention, Hilfen bei Wohnungsverlust und die Vermittlung in dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse miteinander verbinden soll. Gleichzeitig gibt es gerade dort einen Konflikt darüber, wo diese Grenzen des Hilfesystems liegen. Ein Beispiel ist die Winterhilfe. Für den Winter 2025/26 stellte die Stadt unter anderem eine ganztägige Unterkunft mit 72 Plätzen zur Verfügung. Das Angebot lief allerdings nur bis zum 31. März 2026. An diesem Tag endete das Angebot. Menschen, die keinen anderen Schlafplatz hatten, protestierten dagegen und besetzten die Einrichtung. Die Polizei räumte das Gebäude. Aus einem sozialpolitischen Konflikt wird ein polizeilicher Einsatz. Steffen, der seit einigen Jahren Sozialarbeiter in Köln ist und selbst von Wohnungslosigkeit betroffen war, berichtet uns über die Entwicklung der Wohnungslosenhilfe in Köln.
Die geplanten Kürzungen des Bundes betreffen ja hauptsächlich die Menschen, die aus dem EU-Ausland kommen, da sie hauptsächlich in Projekten oder von Projekten leben, die aus Bundesmitteln finanziert werden oder aus EU-Mitteln finanziert werden. Natürlich finanziert auch die Stadt Köln ein Teil davon, aber grundsätzlich ist die Problematik, dass diese Menschen von unserem Sozialsystem ausgeschlossen bleiben. Es ist daher zu befürchten, dass diese Menschen durch diese Exklusion keinen Zugang zur Gesellschaft erhalten. Und dieser Zugang, der lediglich über Arbeit gelten kann, das ist tatsächlich der einzige Zugang derzeit, der ist als kritisch zu bewerten, wenn man ein Gesellschaftsmodell vorsieht, was ein integratives Gesellschaftsmodell vorsieht. Genau. Die Kürzungen der Stadt Köln im Wohnungslosenbereich sind keine Kürzungen, sondern es sind, da wurde das Budget gestärkt und auch erhöht. Das aber nicht, um die Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, sondern eher im Sinne, also meine Vermutung ist, dass das eher im Sinne ist eines stärkeren wirtschaftlichen Abschwunges, den wir eventuell zu erwarten haben. Und die Stadt Köln sich da einfach darauf vorbereiten möchte, indem sie einfach das Budget für eine Massenwohnungslosigkeit hat, da die ersten wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten ja jetzt mittlerweile auch die mittlere Schicht betreffen, kann man davon ausgehen, dass es jetzt nicht dafür da ist, um neue tolle Projekte aus dem Boden zu schampfen. Das SHZ, das Suchthilfezentrum, ist hier eine löbliche Ausnahme, wobei, man weiß noch nicht genau, wann es gebaut wird. Es ist zwar beschlossen worden, aber der Zeitpunkt, wann es gebaut wird, genau, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Also mir zumindest nicht. Da müsste man vielleicht nochmal nachhören.
In Köln und Dortmund ist die Diskussion über das sogenannte Zürcher Modell besonders präsent. Dabei geht es um einen umfassenden Ansatz aus Prävention, Therapie, Schadensminimierung und Repression. In Köln existieren Drogenkonsumräume am Neumarkt und am Hauptbahnhof. Dort wird die Konsummöglichkeit mit Beratung und medizinischer Versorgung verbunden. Auch in Dortmund wird über das Zürcher Modell diskutiert. 2026 forderten unter anderem AkteurInnen aus dem Einzelhandel eine entsprechende Umsetzung für die Innenstadt. Steffen erläutert aus Perspektive der Sozialarbeit das Zürcher Modell.
Das Zürcher Modell hat halt den Vorteil, dass dort die Menschen wieder in Kontakt mit der sozialen Arbeit kommen und auch mit den medizinischen Diensten, um dort wieder eine Versorgung zu bekommen, von der sie jetzt gerade ausgeschlossen sind. Das ist deshalb wichtig, weil gerade diese lebensverlängernden Maßnahmen in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie tragfähig sind und auch über Jahrzehnte gut funktioniert, dass diese Menschen am Leben bleiben und auch gut am Leben bleiben. Der nächste Vorteil ist, dass es natürlich eine Entstigmatisierung auch stattfindet an dem Punkt, wo eine Kriminalisierung ja nicht ignoriert wird. Die wird ja nicht ignoriert, sondern das handeln mit Kleinstmengen mit Drogen oder hier in diesem Falle auch harten Drogen, wird ja geduldet. Das bedeutet, das Stigma entfällt und dadurch wird es wesentlich einfacher, diese Menschen zu erreichen. Diese Menschen verstecken sich dann weniger, was ja auch plausibel ist. Der Nachteil ist aber, das Zürcher Modell arbeitet ja auch mit Repression und eine Kooperation mit der Polizei und dem Ordnungsamt. Die soziale Arbeit kann sich diese Zusammenarbeit nur im Rahmen der Partner des Sozialraumes leisten. Nicht als handelnder Akteur der Polizei oder auch nicht als handelnder Akteur des Ordnungsamtes. Das empfinde ich als störend und auch der Haltung halt abträglich. Das ist natürlich jetzt eine Einzelmeinung von mir. Die Schwierigkeit wird darin sein, dass wir natürlich nicht, als Sozialarbeiter nicht der Repression verpflichtet sind, in keinster Weise, sondern wir sollen unsere Klienten unterstützen, ihr Leben wieder so zu meistern zu können, dass sie ein Überleben und im besten Fall vielleicht auch eine Persönlichkeitsentwicklung wieder möglich ist. Also dass eine freie Entfaltung, frei von Sucht oder auch frei von Stigmatisierungszwängen wieder möglich ist. Und da sehe ich halt die Schwierigkeit, dass unsere soziale Arbeiter etwas ins Rutschen gerät.
Wir haben mit Bastian Püttner von Bodo e.V. über seine Ansichten auf das Zürcher Modell für Dortmund gesprochen.
Das gibt es bestimmt in anderen Politik- oder sozialen Feldern auch, aber ich beobachte in unserem so eine seltsame Form des magischen Denkens. Ich habe gerade schon über Housing First gesprochen. Housing First ist auch sowas eine Zeit lang. Wenn es um Details und Probleme der Wohnungslosenhilfe ging, stand immer irgendjemand auf und rief Housing First. Als würde das etwas bannen oder etwas lösen. Ja, das ist ein Konzept. Eins, das funktioniert, das nicht umgesetzt wird. Man muss sich gucken, was man damit machen kann, was man dann auch unter den spezifischen Bedingungen von Kommunen, die pleite sind und keine Wohnungen haben, tun kann. Was Ähnliches ist im Moment, unter anderem in Dortmund, mit diesem Zürcher Modell der Fall, habe ich den Eindruck. Also an jeder Stelle rufen Leute in den Raum Zürcher Modell und damit löst man eine Crack-Krise oder eine Repressionskrise. Wir sind da sehr skeptisch. Zürich ist die reichste Stadt Europa im Vergleich zu Dortmund. Oh, höchstens eine Mittelstadt mit einem völlig anderen Rechtssystem, mit einer völlig anderen, so sagen wir mal Rechtskultur, wie sich Verantwortung von unten nach oben statt von oben nach unten gestaltet, die halt in den 90ern, und das vergisst, also man, das kommt in dieser Diskussion ja nie vor, die in den 90ern damit ein Problem erschlagen haben, heißt es. So, also auch eine Stadt wie Dortmund, hat in den 90ern sowas wie eine Problembearbeitung gemacht für eine große offene Drogenszene, Heroin. Das ist nicht das Gleiche wie in Zürich gewesen, ist aber erstaunlich ähnlich. Und sie hat das gemacht mit Repression und mit Hilfsangeboten, die bis heute bestehen und die relativ bahnbrechend waren, die großen Effekt hatten im Falle zum Beispiel des Konsumraums, unendlich viele Menschenleben gerettet haben. Das heißt, in den 90ern hat selbst eine nicht besonders progressive Stadt wie Dortmund mit so einem Maßnahmenmix, das in ihrer Wahrnehmung große Probleme einer offenen Heroinszene eingedämmt und irgendwie bearbeitet, anstatt es nur zu policen. Das wäre doch jetzt der Vergleich. Also wenn wir sagen, okay, Zürich hat damals eine Lösung gefunden in einer anderen Situation, es ging um andere Drogen, und wir haben das damals auch gemacht, dann könnte man sagen, hat Dortmund in den 90ern sich an Zürich orientiert und war das okay. Stattdessen arbeiten wir auf zwei Zeitstrahlen und reden jetzt über eine völlig neue Situation, die wir in Zürich nur ansatzweise haben, die wir aber eigentlich in allen deutschen Großstädten haben. Das heißt, wir haben jetzt wegen unter anderem eines Lieferkettenabrisses mit den Taliban und wegen einer Kokainschwemme in Südamerika, und das sind also geopolitische Entscheidungen, die getroffen wurden und Fehler, die gemacht wurden, haben wir jetzt plötzlich statt eines gut verfügbaren Und gut, sagen wir mal, suchttherapeutisch bearbeiteten Downers wie Heroin hat man einen fast nicht tödlichen, aber mit extremem Suchtdruck versehenen Upper, nämlich die Leute nehmen jetzt Crack und sind irgendwie was ganz anderes im öffentlichen Raum und untereinander, nämlich sehr, sehr stressig im Gegensatz zu Heroinkonsumierenden. Wie gesagt, dazu kommt eine wahnsinnig gewachsene Obdachlosenszene, die man übrigens in Zürich völlig vergeblich sucht. Das Problem von einem fast unkontrollierten Mischkonsum, also uns ist in den letzten Jahren aufgefallen in unserer Arbeit, die sich auch massiv verändert, auch in der klassischen Wohnungslosenhilfe, dass Leute völlig anders konsumieren, dass das Aggressionslevel dadurch steigt, dass Räume nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Das sind alles Dinge, die kann man sich in deutschen Städten angucken. Ich kenne Zürich ein bisschen, ich würde da nicht hingucken. Das jetzt nur so als Mini-Rant. Die Vorstellung, dass man sagen wir, sozialarbeiterische Angebote und Strukturen mit ordnungspolitischen irgendwie besser zusammenbringt, die ist vielleicht erstmal gar nicht falsch. Ich weiß das jetzt aus unserer Praxis. Es gibt fast eine unhinterfragte Bereitschaft, das von Seiten der sozialen Arbeit zu tun, weil man ja ständig mit Ordnungsmacht zu tun hat. Und wir wissen, wie man mit Polizistinnen redet und wir wissen, wie man mit dem kommunalen Ordnungsdienst redet. Wir versuchen zu deeskalieren, wir versuchen da Problemlösungen anzubieten, wir versuchen Alternativen zur Sanktionierung anzubieten. Das heißt, also ich glaube, in dem sozialen Feld ist das jetzt so ein ganz normaler Alltag. Die Frage ist, inwieweit sind Ordnungsbehörden für diese Fragen überhaupt noch zugänglich? Und was kann man machen, um mit denen zumindest sowas wie eine Mindestschnittmenge herzustellen, an der man gemeinsam arbeiten kann? Das finde ich viel wichtiger als Finanzierungsfragen und wie sollen wir denn jetzt irgendwelche Outlets, die wir neu nach Zürcher Vorbild schaffen wollen, nennen. Das finde ich, wie gesagt, also an mir geht diese Züricher Modelldiskussion so ein bisschen vorbei, weil ich finde, naja, also lass uns doch mal kleinräumlich hier gucken. Wir haben inzwischen in den NRW-Großstädten vergleichbare Lagen und wir probieren hier jeweils Dinge aus. Auf Dortmund guckt man gerade und merkt, mit laut angekündigter ausschließlicher Repression kommt man keinen Meter vorwärts. Okay, Learning. Und dann gucken wir mal weiter. Von mir aus können wir auch nach Zürich gucken, aber ich habe diesen Hype des Modells nicht verstanden. Was spannend ist, also als Aspekt davon, ist, aber das hängen wir letztlich in so einer Legalisierungsdiskussion, ist die Legalisierung von Mikrohandel, die da jetzt einfach dazu führt, dass man die Gruppen, die als Problem wahrgenommen wird, auch darüber aus dem öffentlichen Raum verschwinden lässt, dass man ihnen nämlich vernünftige Räume anbietet, dass man manche Handlungen nicht kriminalisiert und dass man so den öffentlichen Raum entlastet, aber erstmal mit dem Fokus auf Angebote für diese Zielgruppen. Also quasi so eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das haben die Einrichtungen der Suchthilfe auch in Dortmund immer zum Ziel gehabt. So, wir schaffen Räume, dann gibt es draußen weniger Probleme und hier drin können wir es besser bearbeiten. Ich glaube, wir müssen einfach dafür mehr Geld ausgeben. Das ist schmerzhaft, wenn wenig da ist. Aber wenn wir Menschen helfen wollen und dabei noch irgendwie so Side-Effects minimieren wollen, brauchen wir mehr Geld. Ja, und natürlich weniger die Hoffnung, dass man mit Bestrafen, gerade bei Drogendelikten macht das in der Regel ja überhaupt keinen Sinn, dass man mit Bestrafen irgendwie ein Problem sinnvoll bearbeitet. Also ja, von mir aus können wir gerne weiter nach Zürich schauen. Ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen wie ein Zauberspruch gerade funktioniert und wäre da so für ein bisschen für durchatmen und gucken, was ist denn überhaupt gerade hier möglich und wie kriegt man vielleicht auch die das ist das Gleiche wie im Feld Wohnungslosigkeit, wie kriegt man denn vielleicht die Erwartungshaltung weg, dass man mit einem magisch gesprochenen Zürcher Modell die Sichtbarkeit von Sucht aus der Stadt verbannt? Ich glaube, wir müssen viel drüber reden, was man so als Gesellschaft über Aushandlungen vereinbaren kann, wie Stadt aussehen kann und wie sie auf keinen Fall aussehen sollte. Ich glaube, dass die Extremposition von weiß ich nicht, wie diese Vorstellungen genau sind, aber von einem bruchfreien Bullabü. Ich glaube, dass wir auf der Ebene gar nicht diskutieren können, weil es wird immer dazu führen, dass Leute sagen, ich habe schon wieder einen armen Menschen gesehen oder jemanden, der Drogen nimmt und das funktioniert alles nicht. Ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Punkt zu gucken, wie kriegen wir denn das anders diskutiert, zu sagen, was halten wir denn aus und was nicht? Oder was sind denn die verschiedenen Positionen dazu? Und von mir aus reden wir dann immer weiter über das Züricher Modell. Ich glaube, ja, schon gesagt, Geld muss man drauf werfen und Diskurse ändern.
Die Verachtung von Menschen, die von Armut, Wohnungslosigkeit, Migration oder Behinderung betroffen sind, ist nur ein weiteres verbindendes Element von Neoliberalismus und Spätfaschismus. Eine Neujustierung der staatlichen und wohlfahrtspflegerischen Aufgaben, wie am Beispiel der Wohnungslosenhilfe, ist ganz im Sinne dieser menschenverachtenden Synthese. Es bleibt die grundlegende Frage bestehen. Warum investieren Städte in Kontrolle, Überwachung, Platzverweise und ordnungsrechtliche Maßnahmen, während gleichzeitig über fehlende Ressourcen für soziale Arbeit, Wohnraum und Gesundheitsversorgung gesprochen wird? Eine Stadt kann Armut bekämpfen. Die faschistische Ordnungspolitik deutscher Großstädte entscheidet sich jedoch oftmals dafür, die Sichtbarkeit von Armut zu bekämpfen. Wenn wir über Repressionen gegenüber wohnungslosen Menschen sprechen, reicht es nicht, einzelne Maßnahmen zu kritisieren. Wir müssen uns fragen, welche Institutionen und Logiken überhaupt darüber entscheiden, wer als störend gilt. Wir müssen als Gesellschaft über ein anderes Verständnis von Sicherheit sprechen. Nicht als sogenannte Verteidigung gegenüber anderen, sondern als Sicherheit, einen eigenen Wohnraum zu haben, nicht auf der Straße schlafen zu müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Zum Ende dieses Beitrags möchten wir auf eine Veranstaltung am 1. September ab 15 Uhr auf dem Kölner Neumarkt hinweisen. Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, berichten zu ihrem Leben auf der Straße. Die Veranstaltung wird kuratiert vom Kulturhof Kalk e.V. mit Unterstützung der Stadt Köln. Wir freuen uns, viele von euch dort zu treffen.